ist das. Sie sehen bereits eingeblendet die Agenda des heutigen Tages. Wir werden noch einmal den Fokus richten auf das Thema elektrophile Substitutionsreaktionen an automatischen Systemen. Wir werden dann in diesem Zusammenhang auch die Synthese bzw. einen Ausschnitt aus der Synthese eines Wirkstoffes besprechen, nämlich die Darstellung von Sildenafil. Und in angekündigter Art und Weise auch Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung beleuchten. Bevor wir jetzt aber in die Agenda einsteigen, meine Frage an die Semestersprecherinnen, sind die heute da? Ja. Haben Sie meine Unterlagen bekommen? Und sind die auch verteilt worden? Ja. Wir hatten die Aufgabe schon gelöst. Okay. Also, ich werde Sie immer wieder auch, vor allem wenn mir am Wochenende langweilig ist, so ein bisschen mit Fragen versorgen, damit Sie gut im Training bleiben. Elektrophile Substitutionsreaktion, meine Damen und Herren, das allgemeine Schema, das ist uns bereits bekannt. Wir haben festgestellt, dass bei der elektrophilen Substitutionsreaktion ein Elektrophil, und da gibt es verschiedenste Arten von Elektrophilen, die werden wir heute auch kennenlernen, sich einem aromatischen System nähern, und wir nehmen hier als typisches Bezugsmolekül das Benzenmolekül und stellen fest, dass ein solches Elektrophil zunächst einmal in den Einflussbereich des delokalisierten 6-Pi-Elektronensystems kommt, wo es noch keine kovalente Bindung gibt, aber dann über die kovalente Bindung des Elektrophils an das aromatische System der aromatische Zustand aufkommt. Das ist ein wichtiger. Der aromatische Zustand wird aufgehoben. Ja, und wir hatten ja auch schon festgestellt, dass die Mesomerie-Stabilisierung des Adduktes aus aromatischem System und dem Elektrophil eben auch ganz wesentlich ist. Und nach Abspaltung eines Protons kommt es dann zur Rearomatisierung. Dieser Prozess der Elektrophil-Substitution, der ist im Prinzip natürlich mehrfach möglich an einem solchen System, wobei da natürlich schon bestimmte Dinge zu berücksichtigen sind, aber wir wollen festhalten, dass der hier beschriebene Prozess nicht nur einmal stattfinden kann, sondern durchaus zweimal oder sogar dreimal. So, in diesem Zusammenhang ein kurzer Überblick über die möglichen oder die wichtigsten Reaktionen, die insbesondere für uns relevant sind. Und da wollen wir festhalten, dass wir, ich fange jetzt einmal hier an, dass die Nitrierung eine ganz wesentliche elektrophile Substitutionsreaktion an aromatischen Systemen ist. Und sie wird typischerweise, aber nicht immer, mit einer Mischung gemacht aus konzentrierter Salpetersäure bzw. Schwefelsäure. Und diese Mischung aus diesen beiden Säuren heißt dann auch Nitriersäure. Und das eigentliche elektrophile Agent, das hier aus der Nitriersäure entsteht, ist das Nitrylkation, das NO2+. Das ist das eigentliche elektrophile Agent. Nitrierungen spielen, wenn wir uns die Frage stellen, ob Nitrogruppen bei der Chemie der Arzneistoffe eine große Rolle spielen, da hat diese Reaktion eigentlich geringe Bedeutung. Es gibt nur wenige Wirkstoffe, Arzneistoffe, die über eine oder mehrere Nitrogruppen verfügen. Ich nenne jetzt einmal als Beispiel für eine Wirkstoffklasse, wo wir Nitrogruppen vorfinden, die sogenannten Comp-Hämmer. Die werden wir zum späteren Zeitpunkt noch kennenlernen. Also Wirkstoffe zur Behandlung von Morbus Parkinson. Eine neurodegenerative Erkrankung, die insbesondere ältere Menschen betrifft. Da finden wir in einer Wirkstoffklasse Vertreter, die über Nitrogruppen verfügen, aber sonst sind Nitrogruppen selten. Trotzdem ist die Nitrierung eine wichtige Reaktion, insbesondere deshalb, weil die zunächst erhaltenen Produkte, nämlich die nitrierten Aromaten, verwendet werden, um daraus Folgeprodukte zu generieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Nitrierung für sich, okay, auch wichtig, aber noch entscheidender sind die Folgeprodukte der Nitrierung. Sehr wichtig ist auch die Halogenierung. Halogenierungsreaktionen im Sinne der elektrophilen Substitutionsreaktion, die sind ganz wichtig, wobei wir hier festhalten wollen, wenn ich Halogenierung meine im Sinne von elektrophiler Substitutionsreaktion, Chlorierung und Bromierung. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, eine alte Bauernregel, die wir uns auch gleich merken können, und die heißt, Wenn es zu Silvester stürmt und schneit, ist das Neujahr nicht mehr weit. Nein, das ist es nicht. Sondern KKK, Kern, Kältekatalysator. Wir werden das gleich erhellen, was damit gemeint ist, aber wenn wir von einer Elektrophilsubstitution sprechen, im Sinne einer Halogenierung, Chlorierung und Bromierung, dann meinen wir in der Kälte mit Hilfe eines Katalysators und es kommt zur Halogenierung des aromatischen Systems. Nicht irgendwo in der Seitenkette, wenn eine vorhanden ist. Halten wir hier auch fest, dass Fluor, eine Fluorierung im Sinne dieser Reaktion nicht möglich ist. Fluor ist zu reaktiv. Hingegen ist das Jod zu inaktiv, zu inert, um in dieser Konstellation ein iodiertes Produkt zu geben. Dann haben wir noch wichtig die Sulfonierung. Und als Reagenz für die Sulfonierung wird typischerweise rauchende Schwefelsäure verwendet, eine konzentrierte Schwefelsäure. Und das eigentliche elektrophile Agens bei dieser Reaktion ist Schwefeltrioxid, SO3. Rauchende Schwefelsäure, Oleum, und das eigentliche elektrophile Agens ist das Schwefeltrioxid. Wichtige Botschaft an der Stelle, wir werden das dann später noch sehen, diese Reaktion ist in allen Schritten reversibel. Und dann haben wir noch zwei Reaktionen, die auch unter dem Gesichtspunkt Namensreaktionen relevant sind. Und da ist einmal die sogenannte Friedel-Crafts-Alkylierung, die es uns erlaubt, Alkylreste in aromatische Systeme einzuführen. Friedel-Crafts-Alkylierung. Und dann haben wir noch die Friedel-Crafts-Acylierung, die zur Darstellung von Ketonen verwendet wird. Friedel-Crafts-Acylierung. Und bei der Friedel-Crafts-Acylierung verwenden wir als Reagenz Säurechlorid, Carbonsäurechlorid. Nun, schauen wir uns die Nitrierung an. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass das Reagenz eine Mischung ist aus Schwefelsäure und Salpetersäure. Und wir sehen hier auf dieser Abbildung, wie aus dieser Mischung formuliert und dargestellt mit Hilfe chemischer Formeln das eigentliche Elektrophil, nämlich das Nitrylkation oder Nitronium-Ion, entsteht. Und wir sehen hier sehr schön, worum es geht. Wir haben hier die Lewis-Formel der Salpetersäure, HNO3. Und in dieser Mischung aus konzentrierter Schwefelsäure bzw. Salpetersäure kommt es, das ist zunächst einmal so nicht gleich zu erwarten, Salpetersäure ist ja eine einbasige, starke Säure, trotzdem wird sie unter diesen Bedingungen selbst protoniert, tritt als brönste Base auf. Und zwar wird über Protonierung der Salpetersäure das sogenannte Nitrat-Acidium-Ion gebildet, dessen Struktur hier dargestellt ist. Das Nitrat-Acidium-Ion, das auch in dieser tautomeren Form dargestellt werden kann, bei dem wir hier die Struktur eines Oxonium-Ions haben. Und Sie erkennen sehr schön, dass wenn Sie diese Struktur vorliegen haben, natürlich was vorgebildet haben, was leicht als Abgangsgruppe abgespalten werden kann, ein Wassermolekül. Und da können wir eine zentrale Botschaft gleich an der Stelle mitnehmen, die dann später doch öfter immer wieder eine Rolle spielt. Wir können festhalten, eine OH-Gruppe lässt sich nur sehr schwer abspalten. Das funktioniert in aller Regel nicht. Wird diese OH-Gruppe allerdings protoniert, dann lässt sich sozusagen die OH-Gruppe allerdings in Form von Wasser relativ leicht abspalten. So, und wenn jetzt aus diesem Nitrat-Acidium Wasser abgespalten wird, und wir mit diesem Pfeil deuten wir auch noch an, dass hier sozusagen dieses bindende Elektronenpaar mit dem Sauerstoff sozusagen mitgeht, dann entsteht das eigentliche Reagenz aus dieser Mischung von Salpeter und Schwefelsäure. Und das reagiert dann im Zuge einer Nitrierung. Der eine oder andere von Ihnen wird dann im Rahmen des Praktikums im dritten Semester sicherlich auch eine Nitrierung durchführen. Beachten Sie dabei auch die Sicherheitsvorkehrungen, das ist ganz wichtig. Ja. Das ist keine schwierige Reaktion, man muss sie gut steuern. Ja, sonst kann es da auch Probleme geben, aber ich bin sicher, die werden sich darauf gut vorbereiten und werden da auch gut vorbereitet sein. So, jetzt einmal ein bisschen ins Detail noch. Sie sehen, wenn dieses Nitrylkation gebildet ist, dann reagiert es eben so, wie wir das in allgemeiner Form vorhin beschrieben haben. Es reagiert mit dem Benzenmolekül. Es wird der aromatische Zustand zunächst aufgehoben, allerdings nach Abspaltung eines Protons eine Rearomatisierung und ich habe dann das Nitrobenzen. Nitrobenzen. Da habe ich gleich zwei Fragen an Sie. Wenn Sie sich zurückerinnern an das erste Semester, bitte? Wo ist Ihnen da eine nitrierte aromatische Verbindung untergekommen? Bei welchem Nachweis? Ja? PC, genau, was war das für ein Nachweis? Für Nitrat, ganz richtig. Beim Nachweis von Nitrat nach PC findet auch eine Nitrierung statt. Da bildet sich dann eine gefärbte Verbindung und das ist dann der Nachweis. Sehr schön. Sie heißen? Christian. Sehr schön. Ja, wunderbar. Christian, jetzt gleich noch eine Zusatzfrage. Das macht aber nichts. Das hat man dann. Nein, ich stelle die Zusatzfrage nicht den Christian, sondern allgemein. Ja? Soll ja eine Demo-Ding sein. Wenn wir uns dieses Nitrobenzen ansehen und uns die Frage stellen, wie sieht es denn aus mit der Elektronendichte im Ring, nachdem wir die Nitrogruppe eingeführt haben? Wie würden wir die Nitrogruppe kategorisieren? Donor oder Akzeptor? Akzeptor. Zieht. Ja? Zieht. Verringert die Elektronendichte. Das heißt, eine zweite elektrophile Substitutionsreaktion an diesem System wird natürlich schwieriger ablaufen. Ganz klar. Und das Potenzial, meine Damen und Herren, der Nitroverbindungen, das ist ganz einfach hier unten dargestellt. Was wir hier sehen, ist, dass Nitroverbindungen sehr leicht reduziert werden können zu den entsprechenden Aminen. Das heißt, die Überführung der Nitrogruppe in eine Aminfunktion geht einfach. Beispielhaft ist hier als Reduktionsmittel aufgeführt elementares Zinn in salzsaurer Lösung. Aber es gibt eine ganze Fülle von Reduktionsmitteln, mit Hilfe derer die Nitrogruppe in eine Aminfunktion umgewandelt werden kann. Und Amine, die spielt natürlich schon eine große Rolle. Viele Arzneistoffe verfügen über eine Aminfunktion und oftmals geht man den Weg, dass man zuerst nitriert und dann über eine Reduktion die Aminfunktion zu generieren. Und ein zweites wichtiges Prinzip, das an dieser Stelle auch genannt werden muss, ist die Überführung der Aminfunktion dann in weiterer Folge in ein Diazoniumsalz, das heißt die Einführung dieser funktionellen Gruppe, und das passiert in Gegenwart von salpetriger Säure. Das heißt, primäre aromatische Amine lassen sich sehr leicht in Gegenwart von salpetriger Säure in Diazoniumsalze überführen, die wiederum haben dann auch ein hohes präparatives Potenzial. Das wollen wir an der Stelle mitnehmen. Das wollen wir an der Stelle mitnehmen. So, und damit wir das Ganze auch ein klein wenig praxisorientiert, wenn Sie so wollen, unterlegen, werde ich Ihnen die Synthese eines Wirkstoffes zeigen und dazu auch gleich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ist die Geschichte ganz einfach erzählt. Es gibt einen Arzneistoff mit dem Namen Sildenafil Quarec, müsste man sagen, Sildenafil Cipran, der 1998 in die Therapie eingeführt wurde, und zwar mit dem Namen Viagra. Und dieser Name Viagra oder das Produkt Viagra war, wenn Sie so wollen, eine Revolution, weil mit Hilfe dieses Arzneimittels war es sozusagen erstmalig möglich, eine suffiziente Therapie der erektilen Dysfunktion durchzuführen. Und es war bemerkenswert zu sehen, dass dieser Begriff Viagra 1998 innerhalb von 6 Wochen so bekannt war wie der Produktname Coca-Cola. Und das ist natürlich etwas, was sonst nicht so oft passiert. Aber man kann daran das öffentliche Interesse an diesem Wirkstoff bzw. an diesem Arzneimittel erkennen. Das war 98 und das war zu einer Zeit, wo auch in Hamburg die Interfahrt stattfand. Und da bin ich gefragt worden, ob ich zu dieser neuen Wirkstoffklasse, der sogenannten PDE5-Hemmung, ich werde gleich erklären, was das bedeutet, nicht einen Vortrag halten könnte im Rahmen der Interfahrt.
Ich habe gesagt, das mache ich. Warum nicht?
Ich bin dann später draufgekommen, da sind viele Leute gefragt und keiner wollte über das Zeug reden. Ja, ja. Ich habe gesagt, das ist kein Problem, das macht man wissenschaftlich beleuchtet des Themas. Aber der Fehler, den ich hier gemacht habe, war, dass ich eben tatsächlich über dieses Thema gesprochen habe und danach habe ich ungefähr 75 Vorträge zu diesem Thema. Überall. Viele enttäuschen. Und jetzt zeige ich Ihnen einige Ausschnitte aus diesem Vortrag. Aber unter dem Gesichtspunkt natürlich Arzneistoffsynthese. Ja? Aber ich muss natürlich ein bisschen weiter ausholen, um sozusagen das Thema zu beleuchten. Und dass dieses Thema, ich sage mal, auch in der Zeit, und das ist eine hoch angesehene Wochenzeitung, Sie kennen sie, beleuchtete, erkennen Sie daran, im Jänner 2002, das war gerade diese Hochzeit meiner Vorträge, ja, zum Thema Therapie der erektilen Dysfunktion, da gab es einen schönen Beitrag, der wurde genannt, die Lust im Kopf. Und da stand, 8 bis 10 neue Mittel zur pharmakologischen Auflösung der körperlichen Liebe sind in den kommenden Jahren zu erwarten. 2002, 8 bis 10 neue Mittel. 2002, jetzt haben wir 2010, kann man Bilanz ziehen, stimmt nicht. 8 bis 10 ist nichts passiert. Ja. Der Spiegel hat natürlich hier nicht zurückstehen können, der hat dann auch im Jahr 2002 einen Beitrag verfasst, Chemie der Lust, neue Wirkstoffe für das Sexualzentrum im Gehirn und so weiter. Fakt ist, dass diese Lustpille, von der hier die Rede ist, noch nicht gefunden ist. Was wir wissen, und das ist allerdings schon wichtig, und das war aber schon bekannt, bevor diese beiden Magazine darüber berichtet haben, dass erektile Dysfunktion bei Männern ein echtes Problem darstellt. In Europa und in Deutschland hat man das lange Zeit in diesem Ausmaß nicht sozusagen realisiert und wahrgenommen. Aber es gab eine berühmte Studie in den USA Anfang der 90er Jahre, die sogenannte MMAS-Studie, die sogenannte Massachusetts Male Aging Study, die sozusagen festgestellt hat, dass rund 50% der Männer zwischen 40 und 70 mehr oder weniger stark von erektiler Dysfunktion betroffen sind. Rechnet man das hoch für Deutschland, dann sind das 5 bis 10 Millionen Männer. Man muss eines ganz klar festhalten. Mit der Einführung von Sildenafil-Citrat und den Nachfolgesubstanzen Vardenafil und Tadalafil ist erstmals die Grundlage gelegt worden für eine suffiziente Therapie der erektilen Dysfunktion mit Hilfe einer oralen Medikation. Und diese Wirkstoffe bzw. Produkte, die Sie hier sehen, die sind heute sozusagen nicht mehr wegzudenken aus der Therapie der erektilen Dysfunktion. Wir haben 3 Wirkstoffe, 3 Produkte, aber nur ein Target bzw. einen molekularen Wirkmechanismus. Diese Arzneistoffe wirken, weil sie ein ganz spezielles Enzym hemmen und blockieren. Und dieses Enzym trägt das Kürzel Phosphodiesterase 5, PDE5. Wir sagen in unserer Sprache, das Target dieser 3 Arzneistoffe ist die Phosphodiesterase 5. Der Unterschied
zwischen Sildenafil und Vardenafil, chemisch gesehen, klinisch gesehen, pharmakokinetisch gesehen, ist überaus gegeben. Tadalafil hebt sich ein klein wenig ab. Ein signifikanter Unterschied zwischen Tadalafil, Sildenafil und Vardenafil auf der anderen Seite ist, dass Tadalafil eine lange Halbwertszeit hat. Nun, das ist der molekulare Wirkmechanismus der PDE5-Hemmer. Das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist letztendlich nichts anderes als eine schematische Darstellung einer glatten Muskelzelle des penigen Schwellkörpers. Und was passiert jetzt hier unter dem Einfluss eines PDE5-Hemmers? Das ist relativ einfach beschrieben. Im Zuge einer Erektion kommt es über eine sexuelle Stimulation zur Freisetzung eines ganz wichtigen biatomaren, kurzlebigen Moleküls. Und das ist das NO. NO wird Sie noch häufig beschäftigen. NO ist ein wichtiges Signalmolekül. Und die erste Hausaufgabe, die ich Ihnen heute stelle, ist, beschäftigen Sie sich mit den Eigenschaften von NO. Ja? Lesen Sie nach und überall Sie Informationen bekommen, denn NO ist wirklich bedeutsam. Und dieses NO ist in der Lage, ein Enzym zu aktivieren, welches den Namen trägt, Guanylylcyclase. Früher hat man auch gesagt, Guanylatcyclase. Heute spricht man von der Guanylylcyclase. Und diese Guanylylcyclase ist in der Lage, die Konzentration eines Stoffes in dieser glatten Muskelzelle des penigen Schwellkörpergewebes zu erhöhen, welches das Kürzel trägt C, und das C steht für zyklisches Guanosin-Monophosphat. Und ich will es an dieser Stelle vereinfachen und will sagen, wenn die Konzentration an Zyklo-GMP in diesen glatten Muskelzellen steigt, dann kommt es zu einer Relaxation, zu einer Entspannung dieser glatten Muskelzellen. Und das hat Konsequenzen hemodynamisch, und zwar dahingehend, dass hier in diesem Penile-Schwellkörpergewebe diese Hohlräume sozusagen offen werden und ein massiver Bluteinstrom möglich ist. Das heißt, Relaxation der glatten Schwellkörpermuskulatur ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass es zu diesem massiven Bluteinstrom in diese paarig angeordneten Schwellkörper kommt. Also hohe Konzentrationen von Zyklo-GMP sind erektionsfördernd. So, jetzt wollen wir festhalten, dass der Schalter, der das Ganze zum Abschalten bringt, dieses Enzym ist mit dem Namen Phosphodiesterase 5. Phosphodiesterase 5 ist in der Lage, zyklisches Guanosin-Monophosphat in Guanosin-Monophosphat umzuwandeln. Und jetzt hat man erkannt, meine Damen und Herren, dass ein Problem bei Männern, die unter erektiler Dysfunktion leiden, vereinfacht gesagt, das Problem ist, dass zu geringe Konzentrationen von Zyklo-GMP aufgebaut werden. Und da ist es sozusagen ein erektionsförderndes Prinzip, dass durch Blockade der Phosphodiesterase 5 mit Hilfe der PDE5-Hemmer was erhöht werden kann? Die Konzentration an Zyklogen. Das ist der Wirkmechanismus von Sildenafil, Vardenafil und Tadalafil. Das heißt, die Hemmung des Abbaus von zyklischer Guanosin-Monophosphat über eine Hemmung der Phosphodiesterase 5 ist erektionsfördernd. Und Sie sehen hier die chemische Struktur von Sildenafil und von Vardenafil. Und ich muss Ihnen an der Stelle auch eine Geschichte erzählen, die in hohem Maße aufzeigt, wie Serendipity, Zufallsbeobachtungen eine ganz entscheidende Rolle spielen bei der Entwicklung erfolgreicher Arzneistoffe. Es war nämlich nicht so, dass die Firma
Pfizer oder Pfizer ursprünglich das Ziel hatte, diesen Wirkstoff für diese Indikation zu entwickeln, das war ganz anders. Dieser Wirkstoff ist, wie wir in der Fachsprache sagen, zweimal neu profiliert worden. Hatten Sie eine Frage?
Nee, was war das?
Bitte?
Das ursprüngliche
Ziel. Das wollte ich gerade erklären. Es gab ursprünglich zwei Ziele. Ich weiß jetzt nicht, was Ziel Nummer 1 war oder Ziel Nummer 2, aber ich glaube, das erste Ziel war es, mit Hilfe dieser PDE5-Hemmer eine neue Wirkstoffklasse zu entwickeln, um arterielle Hypertonie zu bekämpfen. Einen Blutdrucksenker wollte man entwickeln. Und da hat man festgestellt, in der Tat kommt es in einer Dosierung von 25 bis 100 Milligramm zu einer moderaten, aber klinisch nicht relevanten Senkung des systolischen bzw. diastolischen Blutdrucks. Und zu diesem Zeitpunkt hatte man aber relativ viel Geld schon investiert und dann hat man gesagt, naja, wenn es als Antihypertensivum nichts taugt, dann könnten wir ja was Neues machen. Ich habe einen Freund, der hat einmal in seiner Wohnung in der Küche eine Steckdose montieren wollen. So mit einem großen Vorschlag kam er da an die Wand dran, ja, wollte eine neue Steckdose montieren, ist ein ganzer Ziegel rausgebrochen. Hat er gesagt, macht nichts, mach ich ja durchreich ins Wohnzimmer. Ja. Und so ähnlich war das hier bei der Profilierung dieses Wirkstoffes. Man hat dann einfach den Versuch unternommen, diesen Wirkstoff zu entwickeln zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit, KHK. Hat auch nichts gebraucht. Aber im Zuge dieses klinischen Entwicklungsprogramms, und Sie werden später davon noch viel erfahren, wie ein Arzneistoff zur Zulassung gebracht wird, was dafür alles notwendig ist, sind Untersuchungen gemacht worden, hier in Europa, in Irland, und zwar Verträglichkeitsuntersuchungen an jungen, gesunden Probanden, nicht Probandinnen, sondern jungen, gesunden Probanden. Das sind die Arzneimittel, die prüfen sich. Freiwillig. Und da war eine junge Prüfärztin, die hat da mit diesen freiwilligen Probanden diese Prüfungen durchgeführt. Und es hat sich gezeigt, ich fasse es jetzt grob zusammen, dass dieser Arzneistoff gut verträglich war. Interessant war aber, die Studie wurde beendet, dann sah sich die junge Prüfärztin konfrontiert mit folgender Situation, die ich jetzt ein klein wenig nachspiele. Ja. Es war einfach so, dass dann der ein oder andere Proband zu dieser Prüfärztin kam und gesagt hat, Frau Doktor, können wir davon nicht noch was haben? Und da hat die natürlich nachgefragt und hat eben ihre Schlüsse aus diesen Interviews gemacht. Und das war, wenn Sie so wollen, die Geburtsstunde der Profilierung der PDE5-Hemmer für die Behandlung der Erektilitis. Heute nicht mehr wegzubringen. Drei Vertreter sind am Markt. Wir stehen jetzt hier vor der Struktur vom Sildenafil. Und ich möchte Sie fragen an der Stelle, damit Sie mir jetzt direkt in der Chemie drinnen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Sildenafil und dem Vardenafil, wenn Sie sich die Strukturen hier ansehen? Was ist denn der größte Unterschied? Ja? Wollen Sie nochmal kurz die Hand in den Cursor? Ja, Sie sehen das vorne mit dem roten Kopf zu drücken, ja? Wo ist denn der Unterschied? Richtig, wir haben also an dieser Stelle unterschiedliche Substituenten, eine Methylgruppe im Fall von Sildenafil, zeigen Sie aber nie. Da haben wir das Vardenafil mit einer Ethylgruppe und auf der linken Seite haben wir eine Methylgruppe. Okay, also ein sehr geringer Unterschied, ne? Und wo haben wir noch einen Unterschied? Ja, genau, wenn wir den Fünfring ansehen, genau, dann sehen wir natürlich, dass das Sildenafil hier diesen Fünfring hat und das Vardenafil hat diesen Fünfring. Wer kann denn das von Ihnen benennen? Ja? Wir haben da das Imidazol, ganz genau, das ist ein Imidazol-Ringsystem. Das war die Dana. Genau, Dana. Und was haben wir hier? Das ist ein Pyrazol. Das ist die Sarah?
Prima. Ein Pyrazol. Meine Damen und Herren, und jetzt ganz eine wichtige Botschaft. Die wichtigsten 5-Ring- und 6-Ring-heterozyklischen Verbindungen, ob aromatisch oder nicht aromatisch, ob mit einem Stickstoff oder mit zwei oder mit drei, ob mit Sauerstoff oder ohne Ethanol oder Schwefel, ja, die müssen Sie einfach kennen. Die Chemie der meisten Arzneistoffe oder die Strukturen der meisten Arzneistoffe imponieren unter anderem deshalb, weil sie sehr viele Heterozyklen enthalten. Und deshalb sind Heterozyklen unverzichtbar. Die muss man einfach kennen. Das heißt, der Unterschied zwischen Sildenafil und Vardenafil ist nur sehr geringfügig. Und das ist auch eine interessante Geschichte. Der Wirkstoff Sildenafil wurde ja von Pfizer in den Markt gebracht, Vardenafil von Bayer. Jahre später, und wenn Sie so wollen, hat Bayer hier eine Anleihe genommen, ja, was die Struktur betrifft, ja, weil ich meine, ein großer neuer Erkenntnisgewinn war das ja nicht, ich sage mal, einen Stickstoff hier zu verschieben im Ring, ja, aber man hat hier einfach eine Patentlücke ausgenutzt, die Pfizer sozusagen übersehen hat, ja, und deshalb konnte dieser Wirkstoff auch zugewiesen werden. Wenn wir uns das Tadalafil ansehen, dann sehen wir natürlich eine ganz andere Struktur. Eine ganz andere Struktur. Trotzdem können wir festhalten, sind die molekularen Wirkmechanismen gleich. Und jetzt erzähle ich Ihnen etwas, was ganz wichtig ist, was Sie später oftmals sehen werden und auch brauchen werden, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn Arzneistoffe mit ihren Targets interagieren. Ich habe Ihnen gesagt, dass dieser erste klinisch relevante Wirkstoff, Sildenafil, 1998 auf den Markt. 2003 gab es dieses Heft, diese Ausgabe der Wissenschaftszeitung Nature. Nature ist ganz wichtig. Nature Science. Und da war auf dem Titelblatt zu sehen, Viagra Target Crystal Structure of Phosphodiesterase 5. Das heißt, im Jahr 2003, 5 Jahre nach der Einführung des Arzneistoffes, ist es gelungen, das Enzym Phosphodiesterase 5 nicht nur zu isolieren, sondern gemeinsam mit dem Inhibitor dieses Enzyms, nämlich Sildenafil, zu kristallisieren. Proteinkristallisation alleine und im Komplex mit dem Inhibitor. Und ein solcher Kristall erlaubt natürlich dann mit Hilfe der sogenannten Röntgenstrukturanalyse, Kristallstrukturanalyse, X-Ray, einen detaillierten Einblick zu bekommen, wie denn der Arzneistoff, in diesem Fall der Inhibitor, auf molekularer Ebene interagiert mit seinem Target, in diesem Fall Phosphodiesterase 5. Weil das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich zeige Ihnen jetzt an dieser Stelle, wie das Sildenafil an dieses Target gebunden ist. Und das, was Sie hier grün sehen, ist sozusagen eine zweidimensionale Darstellung des Enzyms Phosphodiesterase 5. Sie sehen hier die Aminosäuren oder ausgewählte Aminosäuren, die am Aufbau dieser Phosphodiesterase 5 beteiligt sind. Und Sie sehen, welche Wechselwirkungen dieser Inhibitor mit diesem Enzym eingeht. Und Sie sehen, dass die entscheidende Wechselwirkung eine Wechselwirkung ist zwischen einer Aminosäure mit dem Kürzel GLU 817. Wir werden das noch im Detail besprechen, was das bedeutet. Aber wir halten fest, diese Aminosäure mit dem Kürzel GLU 817 hat in ihrer Seitenkette diese funktionelle Gruppe. Was ist denn das für eine funktionelle Gruppe? Wer kann das sagen? Bitte? Ein Säureamid, ganz genau. Ein Säureamid. Und dieses Säureamid, Strukturelement, ist in der Lage, mit diesem Heterozyklus von Sildenafil eine doppelte Wasserstoffbrückenbindung einzugehen. Und das ist sozusagen die Schlüsselbindung
dieses Wirkstoffes an das Target. Und wenn dann dieser Wirkstoff gebunden wird an das Target, dann wird die Phosphodiesterase 5 blockiert. Und ich gehe jetzt einen Schritt zurück und ich sehe natürlich dieses Strukturelement, welches für die Bindung essentiell ist, hier noch einmal. Wir sehen es aber hier bei Vardenafil in völliger Analogie. Und wenn wir auf das Tadalafil gehen, sehen wir natürlich auch, dass wir hier, ich sage mal, entsprechende Strukturelemente haben. So, das heißt, wir wissen heute sehr genau, wie diese Wirkstoffklasse mit dem Target interagiert. Und jetzt an der Stelle eine Botschaft für die Zukunft. Es ist für Sie unverzichtbar, und wir werden am Ende des Semesters dann einige Vorlesungen genau auf diesem Thema machen, unverzichtbar, sich mit der Chemie der Aminosäuren auseinanderzusetzen. Struktur, Eigenschaften, funktionelle Gruppen, Azidität, Basizität. Sie müssen diese Aminosäuren sozusagen aus dem FF beherrschen. Wenn Sie um 2 Uhr in der Früh geweckt werden, ja, verstehen Sie? Und aufspringen aus dem Bett, ja, dann müssen Sie sofort in der Lage sein, die Struktur der 20 wichtigsten Aminosäuren auf ein Blatt Papier zu schreiben. Ja, das ist unsere Zielvorgabe. 3 Buchstabencode, was die Abkürzungen betrifft. 1 Buchstabencode, ganz wichtig. Ja? Also, wenn Sie, je früher Sie anfangen, sich mit den Aminosäuren auseinanderzusetzen, umso besser. So, und jetzt sind wir mittendrin in einer schönen Synthese. Ja, man geht manchmal weite Wege, um nahe Ziele zu erreichen, aber ich finde, es macht immer Sinn, wenn man so auf dieser Punkt und das ganze Umfeld auch kennt, dann macht es auch mehr Spaß, sich mit, wenn Sie so wollen, trivialen Dingen der Chemie auseinanderzusetzen. Und das, was Sie hier sehen, ist die Synthese, ein Ausschnitt aus der Synthese des Wirkstoffes Sildenafil. Und wir starten hier an dieser Stelle und ich möchte Sie an diesen Punkt mit einbinden und die Frage stellen, wie ließe sich dieses Molekül charakterisieren? Wer möchte hier anfangen? Regina, haben Sie Lust?
Also wir haben ja den 5-Ring mit den 2 Stickstoff.
Das heißt, wir haben welchen Heterozyklus nach wie vor? Pyrazol. Pyrazol ist ein 5-Ring heteroaromatisches System. Wir wollen festhalten, dass natürlich beim Pyrazol auch die Hückelregel erfüllt ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben hier ein freies Elektronenpaar an Stickstoff und deshalb ein delokalisiertes 6p-Elektronensystem. Wenn wir das im Recht, also Pyrazol, was haben wir denn noch? Wir haben hier in dieser Position einen Substituenten und zwar ist das ein 1, 2, 3, ein Propylrest, ein N-Propylrest. Wofür steht das N? Für unverzweigt, sonst wäre es ein Isopropylrest, also ein N-Propylrest. Und was haben wir dann als wichtige funktionelle Gruppe? Einen Carbonsäureester, ganz genau. Einen Carbonsäureester. Wir können also sagen, wir haben hier vorliegend ein Pyrazol-Carbonsäure-Ethylester. Und dieses Molekül wird, ja, was wird hier denn gemacht? Regina, bleib mal hier. Schauen wir mal an, was passiert mit diesem Pyrazol-Derivat. Was ist hier sozusagen neu hinzugekommen? Das H wird ausgetauscht gegen die Methylgruppe. Wir können sagen, das Pyrazol ist oder wurde methyliert. Wir haben eine Methylgruppe eingeführt, wir haben methyliert. Das heißt, das Reagenz, das wir hier oben sehen, ist ganz augenscheinlich ein Methylierungsreagenz. Ich frage Sie jetzt an dieser Stelle, was ist das für ein Reagenz? Und wenn wir uns den Reaktionsverlauf ansehen, meine Damen und Herren, dann frage ich Sie, was ist denn das für ein Reaktionsmechanismus? Sehr gestört. Ja, ja, sozusagen zugrunde. Es ist eine SN-Reaktion, wie heißt sie? Ja, Name?
Fascher.
Okay, Sie haben völlig recht, Fascher. Das ist eine nukleophile Substitution, und zwar von welchem Typ? Eine SN2-Reaktion. Das ist wichtig. Sehr schön, Fascher. Prima. So, was haben wir hier? Wir haben als Methylierungsreagenz Schwefelsäure, Dimethylester. Schwefelsäure, Dimethylester.
Oder wie können wir das noch nomentieren in der Esternomenklatur? Wir können von der anderen Seite kommen und sagen, Dimethylsulfat. Ich kann sagen, Essigsäure-Ethylester oder Ethylacetat. Schwefelsäure-Dimethylester oder Dimethylsulfat. Und Dimethylsulfat ist ein wichtiges Methylierungsreagenz, wo ganz bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen sind. Hausaufgabe an der Stelle, lesen Sie nach zur Toxizität und zur Frage, wie geht man mit Dimethylsulfat um? Ja, Sicherheit, wichtig. Und dann kann man hier dieses Pyrazol-Molekül methylieren. Und um jetzt noch einmal klar zu machen, was hier sozusagen passiert, will ich das noch einmal auch an die Tafel schreiben. Das wäre also unser Pyrazol, Fünfringsystem, aromatisch, wir sagen heteroaromatisch, weil wir anstelle von Kohlenstoff noch Stickstoff haben, dieses Molekül. Ja, jetzt wollen wir mal eine Frage stellen, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit Acidität und Basizität? Wer könnte hier was sagen zu diesem Pyrazol? Lässt es sich protonieren, beziehungsweise ist es auch deprotonierbar?
Wenn es sich protonieren lässt, dann geht der aromatische Zustand verloren.
Das ist ein richtiger Punkt, aber wir können festhalten, im Grundsatz lässt sich dieses Pyrazol protonieren. Allerdings nicht ganz so gerne. Ja, die Basizität ist relativ niedrig, weil, und da haben Sie völlig recht, über die Protonierung der aromatische Zustand aufgehoben wird. Wenn Sie im Vergleich dazu Pyridin hernehmen, Gesundheit, Pyridin, wenn Sie das protonieren, ja, dann entsteht daraus ein Pyridinium-Ion und ich sage Ihnen, das geht relativ leicht, noch immer aromatisch. Aber beim Pyrazol ist die Basizität deutlich nicht mehr. Auf der anderen Seite wollen wir festhalten, verhält sich dieses Pyrazol wie eine Brünstedt-Säure, eine einbasige Brünstedt-Säure. Das heißt, wir haben hier ein gerütteltes Maß an NH-Acidität. Und diese NH-Acidität reicht aus, um dieses Pyrazol auch zu definieren als nukleophil. Und wir haben hier sozusagen die Situation, dass wir ein Nukleophil vorliegen haben. Gleichgewicht, ja, wir haben also hier Pyrazol, deprotoniertes Pyrazol, nur wenig, aber im Gleichgewicht. Und dieses deprotonierte Pyrazol ist also ein Stickstoffnukleophil, das über freie Elektronenpaare verfügt, gleichzeitig auch geladen ist. Und wenn ich mir jetzt das Dimethylsulfat ansehe, Kohlenstoff hier partiell positiviert ist, der Sauerstoff partiell negativiert, ja, unterschiedliche Elektronegativität. Und dieses Pyrazol kann als Stickstoffnukleophil von dieser Seite angreifen. Ja. Und was wird abgespalten? Dieser Rest wird hier abgespalten und es entsteht das N-methylierte Pyrazol-Derivat und es spaltet sich diese Gruppe ab.
Abspaltung von dieser Gruppe so leicht möglich? Weil die negative Ladung, die wir hier sehen, verteilt werden kann auf mehrere Sauerstoffatome, Mesomerie-Stabilisierung, und deshalb ist das eine Top-Abgangsgruppe. Ja? Das ist eine klassische SN2-Reaktion. Also Sie sehen, selbst bei der Darstellung von Sildenafil spielt eine ganz einfache, klassische SN2-Reaktion eine zentrale Rolle. Ne? Bitte.
Wenn ich jetzt das protonierte Proton und das nicht protonierte Proton gleichgewicht wollte, ich habe eine deutlich höhere Konzentration protoniertes. Und ich gebe dann, das ist ergänzt dazu, das
Dimethylsulfat.
Gebe ich dazu. Wie steuere ich dann, dass es nicht bis bei Elektronen von dem anderen Stickstoff angeht, wo kein Proton dranhängt? Also das ist ja prinzipiell auch schon nukleophil in dem geringen Ausmaß als.
Immer eine Frage der Reaktivität. Das eigentliche reaktive Zentrum ist hier bzw. an dieser Stelle. Und entscheidend für unsere Betrachtung, ja, ist dieses Gleichgewicht zumindest. Ja. Natürlich ist es so, dass die NH-Azidität nicht so hoch ist, dass 100% des Pyrazols deprotoniert vorgeht. Aber ein geringer Teil, ja, und der reicht aus, um dann mit dem Dimethylsulfat reagieren zu können. Ja, das ist die entscheidende Botschaft. So, aber wir wollten ja heute eigentlich nicht SN2-Reaktionen wiederholen, aber es ist natürlich didaktisch klug gewesen, das mit einzubauen. Würden Sie mir zustimmen, Herr Gerhard? Natürlich, das ist prima. Genau. Aber worum es jetzt geht, ist, was machen wir im nächsten Schritt? Das können wir jetzt auch schön besprechen. Jasna, was machen wir im nächsten Schritt? Die Jasna sagt, die Überführung von 1, und 1 sehen wir hier noch einmal, in 2, ist eine Verseifung. Und was beschreiben wir mit einer Verseifung? Richtig, die Darstellung einer Carbonsäure aus dem Ester. Das heißt, Verseifung, da meinen wir die Hydrolyse eines Carbonsäureesters unter Bindung der freien Säure. Wobei das natürlich jetzt nicht korrekt dargestellt ist, weil wenn ich mit Natronlauge verseife, den Ester spalte, wie liegt dann die Carbonsäure vor? Als Säure oder als Carboxylat? Nicht? Muss man korrekterweise sagen, als Carboxylat. Und ich will an der Stelle festhalten, dass das ein wichtiger Punkt ist, den wir hier auch beleuchten müssen. Ja? Carbonsäureester lassen sich in alkalischer Lösung spalten. Und es entstehen die Carbonsäure bzw. Carboxylatanionen. Dieser Prozess ist irreversibel. Ganz wichtig, ist irreversibel. Sie können in alkalischer Lösung nur in eine Richtung gehen. Nämlich in Richtung Spaltung. Und dann war es das auch. Wenn wir uns die Frage ansehen, wie sieht das in saurer Lösung aus, und da bitte ich Sie, das auch noch einmal für sich zu erhängen, dann halten wir fest, Sie können in saurer Lösung einen Carbonsäureester spalten, gleichzeitig aber auch unter sauren Bedingungen aus Carbonsäureestern und Alkoholen, entschuldigen Sie, aus Carbonsäuren und Alkoholen, die entsprechenden Ester herstellen. Es hängt nur davon ab, wie Sie die Reaktion steuern. Und das müssen wir festhalten. Vielleicht an der Stelle auch ein wichtiger Hinweis in Bezug auf die Chemie der Arzneistoffe. Spielt hier zwar keine Rolle an der Stelle, aber allgemein gesehen ist es sehr wichtig. Und da möchte ich Sie fragen, was meinen Sie, jetzt mal kurz hin, was glauben Sie, wenn Sie die Eigenschaften vergleichen von Carbonsäuren und Carbonsäureestern. Carbonsäuren und Carbonsäureestern. Welche Molekülklasse ist lipophiler? Die Ester. Ganz klar. Das heißt, wir halten fest, wenn wir Carbonsäuren und Carbonsäureester in allgemeiner Form vergleichen, hinsichtlich Hydrophilie und Lipophilie, können wir uneingeschränkt festhalten, dass Carbonsäureester in der Regel lipophiler sind. Und das nützen wir aus, um bei Arzneistoffen, die hydrophil sind,
Und aufgrund dieser Eigenschaft, nach oraler Applikation, nicht in den systemischen Kreislauf gelangen, weil sie nicht aufgenommen wird. Da geht man den Weg, diese Arzneistoffe, hydrophile Carbonsäure, in Form der Carbonsäure-Ester als Arzneistoffe einzusetzen. Weiß jemand zufällig, wie wir dieses Prinzip nennen? Nee? Das ist das Prodrug-Prinzip. Wir setzen nicht den eigentlichen Arzneistoff ein, die hydrophile Carbonsäure, die die eigentliche Wirkform darstellt, aber bei oraler Applikation nicht aufgenommen werden würde, sondern wir nehmen den Carbonsäure-Ester, der kann dann aufgrund seiner Lipophilie leicht die biologischen Membranen überschreiten, gelangt in den systemischen Kreislauf und wird im Körper typischerweise schnell gespalten, und zwar mit Hilfe einer speziellen Klasse von Enzymen, das sind die Esterasen. Das heißt, nach Aufnahme in den Körper spalten Esterasen die Carbonsäureester und es liegen dann die Carbonsäuren vor, die wir dann unter Umständen eben als drei Arzneistoffe haben wollen und die wirken dann an den entsprechenden Wirkung. Das heißt, kurz zusammengefasst, allgemein, häufig werden Arzneistoffe als Prodrugs eingesetzt, die eigentlichen Vorstufen der Wirkstoffe, und da benutzt man sehr oft Carbonsäureester als Prodrugs. So. Damit kommen wir jetzt hier an dieser Stelle aber zum Schluss und das wollte ich Ihnen eigentlich zeigen. Dieses Pyrazol-Carbonsäure-Derivat, wie es sich hier präsentiert, wird mit HNO3, mit konzentrierter HNO3, und in diesem Fall brauchen wir keine Nitrilsäure, nitriert und es entsteht daraus ein Nitroderivat dieser Pyrazol-Carbonsäure. Und diese Reaktion, die hier stattfindet, ist nichts anderes als eine elektrophile Substitutionsreaktion. Hier aber eben nicht am Benzen, sondern am Pyrazol. Ja? Aber der Reaktionsverlauf ist identisch mit dem Verlauf, wie wir das vorhin gesehen haben. Und es entsteht sozusagen hier durch Autoprotonierung der Salpetersäure, entstehen genügend Nitrat-Acid-Ionen, die dann die entsprechenden Nitrylkationen freisetzen, die dann als Elektrophil in die Reaktion eintreten. Regina. Die bleibt hier gebunden. Die ist ganz friedlich, die tut nichts, die fällt hier völlig. Ja, macht nichts. Das ist ein Ausschnitt aus der Synthese von Sildenafil. Wir werden in der Folge dann auch noch andere Schlüsselreaktionen vielleicht kennenlernen, aber an der Stelle hier einmal einen Ausschnitt aus einer Synthese, die uns zeigt, dass grundlegende Reaktionen der organischen Chemie eine zentrale Rolle spielen bei der Synthese von Wirkstoffen. Gut, damit wollen wir fortsetzen. Wir bleiben jetzt aber in der Chemie. Was wir hier als nächstes sehen, ist eine wichtige Reaktion. Das ist die Halogenierung von Aromaten. Und wir hatten ja schon über eine Regel gesprochen mit dem Kürzel K, K, K. Sie können Benzen chlorieren und bromieren in der Kälte. Es genügt aber nicht, wenn Sie Benzen hier mit Chlor sozusagen versetzen, dann gibt es diese Reaktion so nicht. Sie brauchen dazu die Anwesenheit einer Lewis-Säure. Aluminiumtrichlorid beispielsweise, Aluminiumtribromid. Um dieses biatomare Molekül, Chlor oder Brom, ins eigentliche Elektrophil überzuführen. Das heißt, es ist zwingend notwendig, diese Lewis-Säure, Kälte, Katalysator und gleichzeitig passiert dann Folgendes, wenn
sozusagen mit Hilfe dieser Lewis-Säure hier aus diesem biatomaren Chlormolekül sich das Elektrophil abspaltet, dann reagiert dieses Chlor, das dann positiv geladen ist, mit dem Benzenmolekül und es läuft die Reaktion ab, die abzulaufen hat, Aufhebung des aromatischen Zustandes, Rearomatisierung und dann sozusagen der formale Austausch eines Wasserstoffs gegen ein Halogenatom in diesem Fall. Das heißt, Sie können hier mit Hilfe dieser elektrophilen Substitutionsreaktion sowohl Chloratome als auch Bromatome in ein solches System einführen. Das ist eine klassische Reaktion der organischen Chemie. Berücksichtigt man die Chemie der Arzneistoffe, dann muss man sagen, ist die Einführung von Chlor und Brom eher unbekannt. Man sieht schon auch öfter mal Arzneistoffe in den verschiedensten Wirkstoffklassen, die halogeniert sind, chloriert sind oder bromiert sind, aber allzu viele gibt es nicht. Wichtiger als die Chlorierung und die Bromierung ist allerdings die Fluorierung. Fluorierte aromatische Verbindungen sieht man sehr häufig bei Arzneistoffen und ich werde dann auch sagen, warum das so ist. Ich will aber, bevor ich jetzt auf Iodierung und Fluorierung eingehe, vielleicht noch sagen, dass Sie selbst, das wäre die nächste Hausaufgabe, dass Sie selbst sich mit einem anderen Reaktionsmechanismus auseinandersetzen sollten, der unter dem Kürzel SSS beschreibbar ist, Sonnenlicht, Siedehitze und Seitenkette. Und was ich damit meine, ist folgendes, wenn Sie beispielsweise eine aromatische Verbindung nehmen, die über eine Alkylseitenkette verfügt. Und Sie versetzen dann mit Chlor oder Brom elementar in der Siedehitze mit Sonnenlicht, dann kommt es auch zu einer Halogenierung. Allerdings nicht am Kern, sondern in der Seitenkette. Und der Mechanismus ist nicht eine elektrophile Substitutionsreaktion, sondern ein Radikalmechanismus. Und das müssen wir schön sauber an dieser Stelle auseinanderhalten. Ja? Machen Sie sich bitte mit der radikalischen Seitenkettenhalogenierung auch vertraut, ja? Damit Sie hier diese zwei sehr unterschiedlichen Reaktionen gut aufgearbeitet haben. Elektrophile Substitutionsreaktion, Halogenierung KKK, Seitenkettenhalogenierung SSS. So, ich habe eingangs bereits festgestellt, dass die Chlorierung und die Bromierung über eine elektrophile Substitutionsreaktion funktionieren, allerdings die Fluorierung und die Iodierung nicht. Und da gibt es zwei Namensreaktionen, die wir an dieser Stelle auch kennenlernen müssen. Und das ist in Bezug auf die Fluorierung die sogenannte Schiemann-Reaktion. Schiemann, nicht vergessen. Und in Bezug auf die Iodierung die Sandmeier-Reaktion. Ich muss aber schauen, ob ich beide mitgebracht habe. Nein, habe ich nicht. Und deshalb fangen wir mit der Fluorierung gleich an, weil die habe ich nicht mitgebracht. Aber sie ist eine wichtige Reaktion. Die Schiemann-Reaktion ist eine Reaktion, bei der Diazoniumsalze und wir wissen ja, wie wir Diazoniumsalze herstellen können. Nitrierung, Reduktion zur Aminfunktion, Umsetzung mit salpetriger Säure. Diazoniumsalze, die als Tetrafluoroborate vorliegen.
die Sodiumsalze in Form der Tetrafluoborate. Die kann man nutzen für die Schieberreaktion, wenn man nämlich diese Salze erhitzt, dann entstehen daraus unter Abspaltung von elementarem Stickstoff fluorierte aromatische Verbindungen. Halte fest, dass diese Reaktion natürlich keine elektrophile Substitutionsreaktion ist. Der Reaktionsmechanismus wäre eher zu vergleichen mit einem SN1-Mechanismus, aber nicht mit einer elektrophilen Substitution. Aber es ist diese Reaktion, die Schiemann-Reaktion, die wohl wichtigste Reaktion, um fluorierte Aromaten herzustellen. Und diese fluorierten Aromaten, die findet man sehr häufig in Arzneistoffen. Man kann sich natürlich an der Stelle die Frage stellen, wofür braucht man denn die? Warum macht man so luxuriöse Reaktionen, um anstelle eines Wasserstoffs ein Fluor einzuführen? Hat da jemand eine Idee? Eine Ahnung, ein Vorschlag, beginnen. Die Regina hat eine gute Antwort geliefert. Die Regina sagt nämlich zu Recht, immer dann, oder nicht immer dann, oftmals ist es so, dass man mit Hilfe einer Fluorierung verhindern kann, dass ein Arzneistoff im Körper allzu schnell abgebaut. Und ich will Ihnen das anhand eines Beispiels kurz aufzeigen. Also, Schiemann-Reaktion liefert fluorierte Aromaten. Und wenn Sie so ein kleines Büchlein haben, wo Sie Prioritäten festlegen, dann schreiben Sie bitte in dieses Büchlein jetzt rein, dass die Schiemann-Reaktion eine Kategorie A-Namensreaktion ist, die wir hundertprozentig sozusagen auf unserem Schirm haben müssen. Die ist unverzichtbar und wichtig. Und sie ist oftmals auch Gegenstand von Fragen beim ersten Staatsexamen. Aber jetzt zur Erhellung dessen, warum brauchen wir die Fluorierung? Das, was Sie hier jetzt sehen, meine Damen und Herren, ist nicht der missglückte Versuch, einen Maler hier zu imitieren. Ja? Nein, diese Abbildung soll Ihnen symbolisieren einen beliebigen Arzneistoff. Okay? Aber ich sage Ihnen, es gibt viele Arzneistoffe, die über einen solchen Substituenten verfügen. Wie nennen wir das? Ein Benzen als Substituent in einem Molekül zu finden. Ein Phenyl. Das heißt, Phenylreste finden wir ganz häufig in Arzneistoffen. Und in der Leber, meine Damen und Herren, werden diese Phenylreste durch Leberenzyme, die Sie später auch noch kennenlernen werden, sehr häufig verstoffwechselt. Und es passiert dann sehr häufig, dass durch Enzyme in der Leber aus einem Phenylrest ein hydroxylierter Phenylrest wird. Das heißt, es wird eine OH-Gruppe eingeführt. Und das führt dann oft zum Verlust der Arzneistoffeigenschaft. Und er wird schnell aus dem Körper ausgeschaltet. Das heißt, eine solche Reaktion kann auch unerwünscht sein. Und um diese Hydroxylierung, die typischerweise in der Leber stattfindet, zu verhindern, geht man den Weg, dass man anstelle eines Phenylrestes einen fluorierten Phenylrest einsetzt. Und man spricht an dieser Stelle auch von einem bioisosteren Ersatz eines Wasserstoffs durch ein Fluor. Die Eigenschaften des Arzneistoffes ändern sich dadurch überhaupt nicht. Ob Sie da Wasserstoff haben oder Fluor, wirkt sich überhaupt nicht aus. Nur an einer Stelle wirkt sich das schon aus. Die hepatischen Zypenzyme, Leberenzyme, die solche Moleküle abbauen, können dann an dieser Stelle keine OH-Gruppe mehr einführen. Und das erhält den Charakter dieser Arzneistoffe. Und deshalb ist die Fluorierung so eine wichtige und zentrale Reaktion, auf die wir nicht verzichten können, bei der Chemie-Arzneistoffe. Bitte vertraut nach Schimmel nachlesen, ja, und auch sich ganz verirren. Nächster Punkt ist die Sandmeier-Reaktion. Und die Sandmeier-Reaktion, für die gilt auch, dass sie überaus wichtig ist. Und was versteht man unter einer Sandmeier-Reaktion? Sandmeier-Reaktion beschreibt den Ersatz der Diazoniumgruppe durch Halogene oder Pseudohalogene, wir haben die ja kennengelernt, Pseudohalogenide, Cyanid und Pyrocyanat. Und jetzt die wichtige Botschaft, unter der Mitwirkung von Metallsalzen, Kupfer 1 als Katalysator. Das ist ein Charakteristikum der Sandmeier-Reaktion im klassischen Sinn. Ja, der Ersatz der Diazoniumgruppe durch Halogene oder Pseudohalogene, unter der Mitwirkung von Metallsalzen, Kupfer 1 Salze. Da steht dann, die Abgrenzung ist allerdings nicht eindeutig, so wird bisweilen auch die Einführung von Jod ohne Katalysator als Sandmeier-Reaktion bezeichnet. Aber die Jodierung, ja, unter den Bedingungen von Sandmeier, ja, ist auch eine wichtige Reaktion. Und entscheidend ist, meine Damen und Herren, dass wir verstehen müssen, dass diese Sandmeier-Reaktion einen eigenen Reaktionsverlauf hat. Und dieser Reaktionsverlauf lässt sich einfach beschreiben. Das ist ein radikalischer Reaktionsverlauf. Ja, das müssen wir mitnehmen. Und diese Sandmeier-Reaktion ist eben geeignet, um auch jodierte aromatische Verbindungen herzustellen, die über eine klassische elektrophile Substitutionsreaktion nicht zugänglich sind. Und der Reaktionsverlauf, der ist hier unten zusammengefasst. Wir gehen aus von Diazoniumsalzen, wir setzen Kupfer-1-Salze ein, Kupfer-1-Chlorid, Kupfer-1-Bromid oder eine entsprechende Ionverbindung. Es kommt zur Abspaltung von elementarem Stickstoff. Es bildet sich zunächst ein Aryl-Radikal, das dann mit dem gebildeten Kupfer-2 sozusagen dahingehend reagiert, dass letztendlich ein halogenierter Aromat entsteht oder ein Cyanid eingeführt wird, aber vor allem eben auch ein Jod. Und das beschreibt eben diese Sandmeier-Reaktion. Entscheidend, und das möchte ich Sie bitten, dass Sie das auch notieren, die Tatsache, dass es sich hier um einen radikalischen Reaktionsverlauf handelt, erkennen Sie auch einen typischen Nebenprodukt dieser Reaktion. Die Tatsache, dass hier dieses Aryl-Radikal gebildet wird, und das symbolisiert hier dieses ungebrannte Elektron, das erkennen Sie an welchem Nebenprodukt. Was machen Radikale? Radikale sind ja relativ reaktiv. Und wozu neigen Radikale? Zwei Radikale können miteinander reagieren, wir sagen rekombiniert. Und wenn zwei Arylradikale dieses Typs rekombinieren, was haben wir dann als Nebenprodukt? Biphenyl. Zwei Aromaten, die kovalent miteinander verbunden sind. Zwei Benzenringe, die kovalent verbunden sind. Und dieses Biphenyl tritt als typisches Nebenprodukt von Sandmeier-Reaktionen auf und zeigt damit auch, dass wir hier einen radikalischen Reaktionsverlauf haben. Alles okay bei Ihnen? Sie wirken jetzt schon ein bisschen erschöpft. Ja. Schwere Kost am Mittwoch vorweg. Aber wer seine... Was? Vorwieder? Ist früh, gell? Ja. sagen, ich mich ja die ganze Zeit kaum die Zeit vergeben. Meine Durchsage, es ist ja deutlich weiter, gell? Und was mir heute abgeht, ist der Kaffee ist von Paris, gell? Ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt noch ein oder zwei Reaktionen an und dann hauen wir für heute in der Österreichischen Sache gut drauf. Wir arbeiten schon ohne Unterbrechung. Ja. Aber wir schauen uns noch die Sulfonierung. Sulfonierung ist eigentlich schnell abgehandelt. Ich will hier nur ein paar Dinge sagen. Diese Abbildung hat eine Schwäche und ich bitte Sie, diese Schwäche aufzunehmen. Diese Reaktion ist auf allen Stufen reversibel. Ja? Auf allen Stufen reversibel. Das heißt, wir haben hier nur die Pfeile in Richtung der Produkte, aber Sie müssen auch die Pfeile in Richtung der Edukte zeichnen, womit deutlich werden würde, dass die Sulfonierung eine in allen Stufen reversible Reaktion ist. Welche Produkte erhalten wir bei der Sulfonierung? Welche Produkte erhalten wir bei der Sulfonierung? Was haben wir am Ende? Sulfonsäure, ganz genau. Sulfonsäure, aromatische Sulfonsäure. Aromatische Sulfonsäuren unter dem Blickwinkel findet man das häufig in Arzneistoffen, lässt sich einfach beantworten, das kann man verneinen. Es gibt wenige Arzneistoffe, die über eine Sulfonsäure verfügen. Allerdings gibt es Abkömmlinge der Sulfonsäuren, zum Beispiel Sulfonamide, ja, und Sulfonamidstrukturen findet man schon immer wieder auch in verschiedenen Arzneistoffen. Aber reine Sulfonsäuren eher selten, allerdings Abkömmlinge, Derivate schon häufig zu finden in den verschiedensten Wirkstoffklassen. Und vor allem sind es Sulfonsäureamide. So, damit können wir noch zwei Fragen auf dem Staatsexamen zum Schluss beantworten. Und das war das Frühjahr 2009. Und das war eine schöne Frage. Welche der paarweise aufgeführten funktionellen Gruppen, erhöhen als Substituenten an einem Benzenkern dessen Reaktivität? Und jetzt lassen wir mal den Rest hier weg. Sondern fragen uns einfach, welche der paarweise aufgeführten funktionellen Gruppen erhöhen als Substituenten an einem Benzenkern dessen Reaktivität. Erhöhen heißt dann aber Akzeptor- oder Donoreigenschaften. Donoreigenschaften. Ja, jetzt fragen wir mal, Trichlormethyltrifluormethyl, Donor oder Akzeptor? Akzeptor, hohe Elektronegativität. Da wird nichts in den Ring verschoben, wird rausgezogen. Ja? So, dann haben wir hier eine protonierte Aminfunktion. Zieht auch raus. Da müssen wir an der Stelle festhalten, Freunde. Die Aminogruppe ist ein Donorsubstituent. Die protonierte Aminfunktion ist ein Akzeptor. Und deshalb ist hier dieses methylierte Amin, entschuldigung, der protonierte Amin ein Akzeptor und natürlich ist auch dieses Triethylammonium, dieser Triethylammonium-Substituent auch ein Akzeptor. Wie sieht es mit diesen beiden aus? Das sind Donorsubstituenten. Freies Elektronenpaar am Stickstoff, freie Elektronenpaare am Sauerstoff, ja, das sind die, die die Reaktivität erhöhen. Das sind Chlor und Fluor, ziehen raus, dann die, was ist das für ein Rest, für eine funktionelle Gruppe? CHO steht für Aldehyd und Carbonsäure, die ziehen raus. Die Antwort ist die Antwort C. Ja. Und zum Schluss jetzt noch eine Frage. Welche der folgenden elektrophilen aromatischen Substitutionsreaktionen ist reversibel? Ah ja, jetzt ist einfach, gell? Ja, Friedkraftsanzimierung ist es nicht, die Nitrierung ist es auch nicht, die Chlorierung ist es auch nicht. Und jetzt frage ich Sie noch, was ist denn die Gardahan-Toxin-Diese? Weiß das jemand zufällig? Nein. Was ist die Dorothea, gell? Dorothea hat recht. Gardahan-Toxin, schreibt sie ruhig dazu auch, ja? Gardahan-Toxin ist eine Formulierungsreaktion, die Einführung einer funktionellen Gruppe, die typisch ist für Aldehyde. Ja? Gattermann-Kopfzündung. Ist ja auch eine Namensreaktion, Kategorie A bis B. Meine Damen und Herren, ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich nächste Woche hier in Deutschland bin. Und deshalb kann ich heute noch nichts Zweckliches sagen, ob ich nächste Woche Vorlesung habe. Sicherlich in der übernächsten Woche, das ist aber klar. Wenn es irgendwelche Entscheidungen, wenn es mehr gibt, werde ich unsere beiden Semestersprecher informieren. Ja? Die halten sich aber nicht. Freitag ist, kann ich leider nicht mehr in der Zürich. Ja?